Austrian Roadmap 2050, die Plattform für Mobilität und Infrastruktur.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer der Austrian Roadmap 2050. Wir sprechen heute über den Lebensmittelhandel in Bits and Bytes und das Entwickeln seiner Zukunft. Der Spar ICS-CEO Andreas Kranerbittel ist bei uns zu Gast im Studio. Eigentlich ist es umgekehrt. Wir sind zu Gast bei Spar in der Europastraße in Salzburg. Es ist schon eine Mammutaufgabe, einen Konzern mit 91.000 Mitarbeiterinnen, davon alleine 56.000 in Österreich, verlässlich mit digitalen Leistungen zu versorgen und das in 8 Ländern. Dafür trägt Spar ICS eine Riesenverantwortung, die sie mit über 600 Mitarbeiterinnen stemmt. Für 100.000 Nutzerinnen auf 150.000 Endgeräten, verwaltet auf 3.500 Servern. Wir haben mit Andreas Kranerbittel über die Megatrends in der Branche gesprochen, über spezielle Projekte der Spar ICS und die Aufgabe, einen europäisch agierenden Betrieb in die Zukunft zu führen. Ja, dann sage ich herzlich willkommen. Danke, dass wir heute hier sein dürfen.
Grüß Gott, freut mich sehr.
Ja, erfreulich. Wir haben es aus der Presse entnommen. Spar hat gerade den Future of European Commerce Award gewonnen für ein Projekt, das heißt Obst und Gemüse 3 Tage frischer. Was war der gewünschte Nutzen? Klar, frischeres Obst. Aber welche Herausforderungen bedeutet das für die IT?
Für uns war das ein sehr spannendes Projekt insgesamt. Das war eines der ersten Projekte, wo bei Spar wirklich, sage ich mal, prozessübergreifend und bereichsübergreifend konsequent gearbeitet wurde. Sowas hatten wir in der Vergangenheit noch nicht wirklich. Das heißt, es ist wirklich losgegangen vom, sage ich mal, vom Bestellprozess über eben dann die Belieferung, Supply Chain bis in den Markt rein. Und dieses Team hat wirklich, unternehmensübergreifend extrem zusammengearbeitet. Das war zu dem Zeitpunkt aus meiner Sicht auch ein ganz großer Erfolgsfaktor, dass der Gerhard Drechsel persönlich da dahinter gestanden ist und eben genau diese, ich sage mal, diese Autorität auch dargestellt hat, um dieses Übergreifende dann auch sicherzustellen. Er hat uns da auch sehr als Projekt, als Gesamtprojekt sehr herausgefordert. Und natürlich haben wir auch versucht, das Ganze technisch zu unterstützen. Also in den ganzen Prozessen, wo natürlich die einzelnen IT-Komponenten in den einzelnen Bereichen verfügbar und sind angepasst worden, aber ganz wesentlich war in dem Umfeld eben der Einsatz, der erstmalige wirklich, ich sage mal, herausfordernde und professionelle Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich des Forecastings, das heißt im Bereich der Bestellungen und zwar einerseits in Richtung der, in dem Fall der Produzenten oder der Bauern, wenn sie so möchten, und zwar europaweit. Das heißt, dieses Sortiment ist ja extrem anspruchsvoll, weil es geht ja nicht nur darum, dass ich die richtigen Mengen irgendwo bestelle, sondern diese Mengen müssen ja auch sozusagen auch reifen und verfügbar sein. Das ist auch wetterabhängig dann, also diese Geschichte. Und auf der anderen Seite ist natürlich Obstgemüse auch im Markt ein schwieriges Sortiment. Eben, wann kauft der Kunde jetzt, keine Ahnung, eine Wassermelone oder diese und jene Tomaten? Und gerade, wenn man sich das, ich sage aus meiner Sicht, erstklassige Sortiment und umfangreiches Sortiment der Spar im Obst und Gemüse und der Frische anschaut, oder dann ist es ja nicht so wie von vor, sag, 25 Jahren, wo es halt 2 Sorten Tomaten gibt, sondern da gibt es auch saisonelle Themen. Also ein unglaublich komplexes Sortiment, oder? Und hier haben wir natürlich versucht, mit KI etliches zu tun. Und zwar nicht nur deswegen, weil wir KI einsetzen wollten, sondern weil diese Komplexität, denke ich, auch in einer Organisation auch für die Fachleute einfach immer schwieriger wird, weil das Sortiment riesengroß ist, die Einflussfaktoren sehr schnell da sind und auf der anderen Seite hier auch dieser Prozess mit 3 Tage frischer auch beschleunigt werden musste. Und deswegen war das für uns eine riesengroße Herausforderung, aber natürlich auch ein Spielfeld im ersten Moment, wo wir gesagt haben, können wir es in dem Umfeld, in diesem komplexen Umfeld wirklich schaffen mit dieser KI-Technologie, und wir reden von vor 3 Jahren, oder, hier wirklich ein Business Value zu generieren, und das ist uns gelungen.
Nimmt das der Kunde auch wahr? Das ist nicht direkt ihr Job, das zu wissen, aber schätzt das der Kunde in den Sparfilialen?
Also ich weiß, dass wir das schon messen können, dass wir heute qualitativ im Markt anders dastehen als vor 3 Jahren. Das heißt, wir sehen das ja auch in den Zahlen, wir sehen das auch in den Verderbzahlen etc. Das heißt, das ist bis zu einem gewissen Grad messbar. Ich persönlich hätte als Kunde auch das Gefühl, dass ich das spüre. Das heißt, dass auch dieses umfangreiche Sortiment einfach besser ist, frischer ist, auch verfügbar ist. Um das geht es ja auch, oder dass die richtigen Mengen, speziell dann, wenn es vielleicht auch Aktionen gibt, dass die auch im Markt verfügbar sind. Und ich bin der Meinung, auch subjektiv, also in dem Sinn als Kunde, oder dass sich das stark verbessert hat. Aber es zeigt sich auch in den Zahlen.
Sie haben jetzt ein Stichwort geliefert, nämlich verderbbar. Ja, wir ärgern uns ja mit Recht oft über Ware, die dann mehr oder weniger nicht in den Umlauf gelangt. Ja, ist jetzt durch diesen KI-Einsatz oder durch Ihr gesamtes Projektmanagement auch gewährleistet oder möglich, ja, dass die Obst und Gemüse nicht nur 3 Tage frischer ist, sondern dass sich der Wegwerffaktor oder der Verderbfaktor dadurch verringert?
Nicht aus meiner Sicht, aber das ist ja eigentlich integraler Bestandteil des Ganzen. Also es geht ja nicht nur, dass jetzt das frischer dort ist, sondern dass der Kunde das auch frischer kaufen kann, oder? Das heißt nicht, dass die Ware jetzt dann schon 5 Tage dort liegt, sondern dass wir in der Belieferung viel schneller sind und auch viel, sag ich mal, punktgenauer im Sinn von, wann wird der Kunde das kaufen, weil unsere KI-Forecasts gehen einerseits in Richtung Lieferanten und auf der anderen Seite in Richtung Kunde. Das heißt, wir versuchen herauszufinden oder zu errechnen, wie viele Kunden werden morgen diese und jene, sage ich mal, Tomaten kaufen. Also wir sind auch in der Mengenforecast im Laden in Richtung Kunden einfach besser geworden und dadurch reduziert sich natürlich auch der Verderb, weil einfach einerseits die Ware frischer ist, aber auch deswegen, weil nicht so viel Ware liegen bleibt und dann letztendlich auch verderben würde. Also das ist ja, glaube ich, das Geniale in dem Umfeld, dass wir hier gerade im Lebensmittelverderb oder im Food Waste, wie das jetzt aktuell heißt, oder extrem erfolgreich unterwegs sind dadurch.
Ein super Impact für die Umwelt. Wir haben uns jetzt eigentlich schon mit der Einleitfrage so in die gesamte Logistik, die ja mehr oder weniger ein Kernbereich beim Sparkonzern ist, begeben. Welche Rolle spielt die KI jetzt schon und in Zukunft? Bei dem einen Projekt haben wir es jetzt schon gehört, aber Logistik ist ja viel, viel mehr.
Ja, ich glaube, KI ist ja, sage ich, in verschiedenen Arten und Weisen, und ich glaube, wir sind jetzt wahrscheinlich in der 4. Generation der KI mit diesen Generative AI seit einem Jahr, oder ist das, aber ich sage, wir haben dieses Thema der automatischen Bestellungen, des Forecastings, mit dem beschäftigen wir uns sicher schon in den letzten 15 Jahren halt technisch in einer komplett anderen Liga, aber intensiv damit setzen wir uns schon sehr lange auseinander. Also ich denke, wir haben seit 10 Jahren in den Märkten automatische Bestellungen, wo wir auch schwierige Sortimente wie Milchprodukte etc., also das ist immer sehr sortimentsabhängig, oder? Ich denke, im Konservenbereich ist es sehr viel einfacher, auch weil hier die Verderbszeiten ganz anders unterwegs sind. Da beschäftigen wir uns schon sehr, sehr lange damit und haben auch sehr große Erfahrung und auch aus meiner Sicht einen großen Erfolg dadurch. Ich meine, das heißt ja auch, dass die Ware für den Kunden auch immer verfügbar ist, wenn wir das auch, technisch unterstützen, weil das muss uns einfach klar sein. Also die Mengen, die wir hier bewegen und die Sortimentsbreite, die wir haben, das wird für den Menschen einfach schwierig werden, oder? Und das auch in diesen kurzen Zeiten zu bewältigen, oder? Da geht es also nicht darum, dass irgendjemand gescheiter ist oder als die Technik oder weniger gescheit, sondern es geht einfach darum, diese wahnsinnigen Mengen und auch diese Frequenzen zu bewältigen. Und das ist, denke ich, ein wesentlicher Erfolgsfaktor für uns. Einerseits in der Logistik, das heißt in Richtung Lieferanten die Bestellung, andererseits in den Märkten, um dort das zur Verfügung zu haben. Ich glaube aber, dass dieses Thema noch weitergehen wird, und da sind wir auch intensiv auch dran, oder immer mehr diese Prognosen zu haben. Also auch nicht nur, was bestelle ich, was ist im Laden, sondern auch, was ist zum Beispiel schon unterwegs, also was wird morgen reinkommen, oder auch, dass wir die Märkte unterstützen und sagen, im Bereich des Personaleinsatzes, oder wenn wir wissen, wann welche Mengen sozusagen in den Laden kommen, die dann verschlichtet werden müssen, dann kann man auch das Personal entsprechend einplanen dazu. Das ist auch immer ganz eine wesentliche Geschichte, oder? Personal, eine schwierige Geschichte in allen Bereichen. Also wir automatisieren in der Logistik mitunter auch, weil es schwierig ist, dort Personalkapazitäten zu haben. In den Märkten ist es sehr ähnlich. Das heißt, wir versuchen eben Prozesse für die Mitarbeiter zu vereinfachen oder auch zu optimieren oder auch zu digitalisieren, damit man sich dort auch, sage ich mal, den wirklich wertvollen Dienstleistungen widmen kann und so nicht mit irgendwelchen, ich warte jetzt, bis das Paket vom Lieferanten kommt und dann schlicht es halt ein. Also, dass wir hier auch optimieren.
Ich komme jetzt wieder vom speziellen Spar ins Generelle, in die IT-Branche und stelle jetzt eine Frage, wo viele ihrer Kolleginnen unter den CEOs jetzt mit einem leichten Gähner schon antworten, weil sie faktisch jeder stellt. Aber reden wir über die KI. Sie haben schon gesagt, sie ist seit Jahren ein fixer Bestandteil in der IT. Jetzt erfährt sie eben ChatGPT etc. einen Mega-Hype. Wie stehen Sie zum Thema Hype versus Praxis? Wo wird uns die KI begegnen und erleichtert uns sie vielleicht heute und schon ihre Arbeit? Ja, das ist eigentlich die Frage. Wie ist es so mit der KI?
Also wir beschäftigen uns sehr intensiv damit. Also das ist, denke ich, auch etwas, was man, Sie haben jetzt in der Einleitung ja gut gesagt. Also es geht nicht nur um die Mengen, die wir hier bewegen bei Spar und die Dimension, sondern ich denke, die Spar ist ein fantastisch innovatives Unternehmen und gibt mir auch die Möglichkeit, Dinge, sage ich mal, mit Dingen zu arbeiten, die vielleicht heute noch nicht da sind, aber morgen oder übermorgen kommen. Wir haben uns natürlich auch gerade im letzten Jahr ganz stark mit dieser Generative AI oder ChatGPT etc. beschäftigt und ich würde heute mal sagen, es gibt aus meiner Sicht viele Themen, die wir im internen Prozessen tatsächlich nutzen können. Also da rede ich zum Beispiel für Marketing, Bildgenerierung etc. Also Dinge, die wir einfach im Designprozess intern, damit ich ja nicht das Thema rechtliche oder Copyright-Themen adressieren muss, weil dort sind wir noch in einem, sage ich mal, großen Niemandsland. Aber hier sehen wir schon gewisses Potenzial und hier mit dem beschäftigen wir uns auch ganz klar. Also da gibt es intern auch entsprechende, sage ich mal, Promotions, wo wir auch versuchen, die Fachbereiche hier entsprechend mitzunehmen. Wir sehen manche Bereiche jetzt, ich sage mal, diese ganzen Copilot-Themen, muss man sich einfach nur ein bisschen anschauen. Also da ist, glaube ich, viel Marketing nur drinnen, das man in der Praxis einmal wirklich betrachten muss. Aber auch hier sind wir dabei, das wirklich gemeinsam mit den Fachbereichen und mit den Usern einfach auch wirklich kritisch und professionell zu bearbeiten. Und ich denke, dann gibt es natürlich auch Dinge, die wir dann fortführend, was Prognosen und so weiter betrifft, auch mit dieser Technologie weiterführen können. Ich glaube, das kann man jetzt nicht eindeutig beantworten. Also ich würde jetzt sagen, im Bereich Marketing sind durchaus Dinge da, die heute extrem nützlich sind. Also ich kann mir heute für eine Idee ein Bild generieren lassen von einer italienischen Vorspeisenplatte, ja, mit Schinken, Käse, Oliven etc. Dieses Bild habe ich in 10 Sekunden am Tisch oder am Bildschirm, oder? Und das kann ich dann nur mit diesen Tools ein bisschen verändern oder anpassen von der Beleuchtung her. Und dann habe ich mal irgendwas, wo ich sage, ja, so ähnlich kann das ausschauen, oder? Für das habe ich vielleicht in der Vergangenheit mit Fotos oder mit irgendwelchen Tools vielleicht 3 Stunden braucht. Heute habe ich das in 3 Minuten. Und dann kann ich das weiter bearbeiten. Das heißt, hier haben wir schon extreme Effizienzsteigerungen und zeitliche Verbesserungen drinnen. Oder ohne, dass ich jetzt überhaupt Copyright oder solche Sachen habe. Also in diesen Designprozessen, glaube ich, sind wir relativ weit. In vielen anderen Themen muss man sich die Sachen nur anschauen. Aber das Potenzial ist einfach gewaltig aus meiner Sicht. Und wenn man sich das anschaut, also wie sich das Thema jetzt in kurzer Zeit entwickelt hat, also da kann man ja diese ganzen Themen, wie viele Menschen wurden mit Internet in ein Jahr adressiert, wurden da, glaube ich, in einer Woche adressiert mit ChatGPT, wenn sie das so wollen. Also da ist sicher was im Laufen. Und ich meine, das ganze Thema bewegt sich ja täglich weiter. Das heißt, ich habe jeden Tag eigentlich eine Weiterentwicklung des Systems.
Seit es Maschinen gibt, gibt es auch die Maschinen, Stürmer, Herr Kranerbittl, und die sagen, KI wird viele, viele Jobs kosten. Was sagt jemand aus der Technik dazu?
Ich glaube nicht, dass es viele, viele Jobs kosten wird jetzt aus der heutigen Perspektive. Der Punkt ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel in der IT bleibe, oder? Wir suchen verzweifelt noch Softwareentwicklern, oder? Das heißt, je besser ich einen Softwareentwickler nutzen kann, oder, und je mehr ich ihn unterstützen kann, desto mehr Produktivität kann diese eine Person, dieser eine Experte, der weiß, was er entwickeln muss, liefern. Und da gibt's, das ist auch so ein Thema, da gibt es jetzt diese Co-Piloten, die den Softwareentwickler sozusagen auch schon, ich sage mal, einen Vorschlag liefern, wie seine Software ausschauen kann, oder? Hier habe ich eine Produktivitätssteigerung. Hier werde ich keinen Arbeitsplatz fressen, sondern werde eigentlich das, was ich brauche, mehr aufbauen können oder besser nutzen können, weil es diese Arbeitskräfte, die wir eben brauchen, einfach nicht gibt. Aber selbstverständlich, oder, werden wir, wenn ich jetzt das Beispiel hernehme im Bereich Marketing, oder, wenn derjenige vorher 3 Stunden für ein Bild braucht hat, das jetzt in 3 Minuten hat, dann muss man sich überlegen, was tut der mit der restlichen Zeit. Aber auch hier ist dann immer das Thema, kann ich dann da etwas Wertschöpfenderes tun, oder was dann wirklich den Designprozess abschließt, als wir das. Also das muss man sich einfach aus dieser Perspektive anschauen.
Ganz sicher, ja, der redundante Prozesse, warum soll das keine Maschine machen?
Und ganz ehrlich, oder? Es wird nicht aufhaltbar sein.
Genauso
also ist es. Also es kann irgendwas stürmen, aber ich glaube, diese Entwicklung ist nicht aufhaltbar.
Nein, das wäre auch schlecht, ja, weil da würden wir uns nicht weiterentwickeln. Gehen wir zurück zu Spar im Speziellen, und Spar lebt quer über all seine Standbeine, nämlich über die Shoppingcenter, über die Märkte, über die SES oder über Hervis, ja, von seinen Kunden und Kundinnen. Und da ist das Thema Customer Relations Marketing ein riesiges. Und da gibt es jetzt seit einem halben Jahr in etwa, ein wenig kürzer, die Spar-App. Erzählen uns Sie uns vielleicht, ja, wie ist das erste Fazit nach einem halben Jahr Betrieb und was ist der Auftrag für die Zukunft? Sie monitoren ja ständig, der sich jetzt durch die derzeitige Nutzung ergibt.
Also generell ist zu sagen, dass uns die Akzeptanz oder die Nutzung der Kunden der App von Beginn an sehr überrascht hat. Also wir haben schon damit gerechnet und natürlich haben wir darauf hingearbeitet, dass sehr viele Kunden diese App dann auch sehr rasch nutzen. Aber wir waren dann schon überwältigt von der Geschwindigkeit, also wie sich die Downloads entwickelt haben, aber auch die Nutzung am POS. Oder wir sehen aber auch jetzt, und wir sind sehr zufrieden damit, wir sehen aber auch, dass gewisse Themen ein bisschen gelernt werden müssen. Also der Kunde das einfach gut verstehen muss, wie ist das mit der Rabattmakel, wie ist das genau mit den Joker, wann schaltet das ein, wann schaltet das aus, also damit er auch ein gutes Gefühl für das Handling kriegt. Und ich glaube, das muss sie entsprechend noch gut entwickeln. Dann, damit denke ich auch die Nutzerraten, also im Sinn, wir monitoren genau, also wie viele Kunden natürlich bei uns einkaufen, wie viel die App verwenden, wie viel die Rabattmakel damit aktivieren, die Joker einlösen etc. Hier sehen wir schon noch, dass man hier Potenzial haben, aber aus unserer Sicht ist es einfach ein ganz natürlicher Prozess, dass die Kunden einfach das einmal lernen müssen oder Vertrauen finden müssen, und wir fokussieren uns sehr darauf, oder dass das, und ich glaube, das war auch ein großer Erfolgsfaktor der App, dass das sehr einfach ist, dass das sehr verlässlich ist, dass man auch ein gewisses Vertrauen entwickelt und sagen, das ist eigentlich etwas Positives für dich und weniger für uns, und es sollte eigentlich den Kunden helfen. Das ist auch auf meiner Sicht Erfolgsfaktor für diese Akzeptanz und für diese Mengen, die wir da jetzt haben. Wir sind da sehr zufrieden damit. Auch aus technischer Sicht, muss ich sagen, hatten wir bis jetzt nicht eine Sekunde einen Ausfall oder ein Problem damit. Das heißt, aus der technischen Perspektive haben wir da, denke ich, etwas extrem Ordentliches geliefert. Und ich werde jetzt sehen, wie wir das weiterentwickeln, oder? Ich glaube, da sind wir sehr sorgfältig unterwegs, dass wir wirklich Dinge, also dieses Konzept weiterverfolgen, dass wir Dinge, sage ich, reinnehmen, die tatsächlich beim Kunden positiv ankommen. Sagt, das bringt mir was, das hilft mir was, oder das passt mir oder taugt mir einfach, oder? Ich glaube, das ist ganz wichtig, diesen Punkt zu finden. Und ich glaube, das ist einfach unser Alleinstellungsmerkmal mit der App, die aus meiner Sicht der einzigartig ist und wirklich eine App der nächsten Generation ist.
Die Menschen, die für Spar im Markt tätig sind, Sparianerinnen, spielt da sicherlich eine ganz große Rolle, weil ich nehme an, wenn ich mich jetzt nicht auskenne, ja, muss mir ja der Herr an der Kasse oder die Dame an der Kasse das erklären können. Also mit denen stehen sie dann eigentlich auch im Dialog, weil das wahrscheinlich die wichtigsten Botschafter sind.
Also das war von Beginn an ganz essentiell, dass genau diese Leute, also diese ersten Kontaktpersonen perfekt geschult sind, also das auch verstehen, mit dem umgehen können. Also wir haben da super Erfahrungen gemacht, wo eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Kasse auch den Kunden geholfen haben, die App zu installieren etc. Also es gibt auch Aktivitäten, wo es beim Eingang, sage ich, eine Stelle gab, wo jemand das supportet hat und gesagt, komm, wir helfen Ihnen, wir sehen ja auch, oder dass auch Kundinnen und Kunden, sage ich mal, jenseits der 80 Lebensjahre die App ganz gut nutzen. Also es ist jetzt kein Generationenthema. Das heißt, wenn das einmal drauf ist, dann kann das jeder eigentlich nutzen. Und da haben wir von Beginn an sehr, sehr, sehr stark geschult. Und es ist ja nicht nur die Nutzung der App. Wir haben dann schon auch gesehen, dass diese digitalen Prozesse, diese Promotions, diese 25% Rabatte dann auch oft zu Fragen führen, und auch hier sind die Leute perfekt geschult worden, damit sie das den Kunden erklären können, wie fordern das jetzt funktioniert. Warum haben wir da jetzt diese Funktion, dass bei einem Joker diese 25% beim besten Artikel für den Kunden abgezogen wird, oder? Und da hat es natürlich vielleicht dort und da Rückfragen gegeben, warum ist das jetzt genau bei dem Artikel und bei dem Artikel nicht? Und hier wurden die Leute extrem gut vorbereitet.
Bleiben wir beim CRM-Thema. Sie entwickeln Projekte für drei Zielgruppen in Wirklichkeit. Das eine ist Lebensmittel, das zweite ist Sport and Fashion und eben für die einen der führenden europäischen Shoppingcenter-Betreiber, nämlich die SES. Gibt es da ein CRM, das man über alle drüber stülpen kann oder eine Strategie, die man denkt? Oder sind das drei verschiedene Baustellen?
Also wir haben kein übergreifendes CRM. Bei uns hat das Thema auch gar nicht so einen hohen Stellwert. Ich glaube, das ist ja bekannt, dass wir hier im Bereich Kundendaten sehr, sehr, sehr defensiv unterwegs sind. Also wir haben da zurzeit gar keine Strategie. Also auch, wenn wir zur Spar-App gehen, das ist eine komplett abgekoppelte Kundendatenbank, also oder Nutzerdatenbank in dem Sinn, weil die App ja grundsätzlich anonym ist. Also genau das ist ein Thema, das wir gar nicht so intensiv angehen. Also wir wollen natürlich wissen, was unsere Kunden in dem Laden tun und wir wollen auch wissen, oder wie sie sich verhalten. Aber es interessiert uns heute nicht, wer dahinter steckt. Und wir haben hier auch keine Verknüpfung über diese drei Sparten.
Sehr, sehr coole Ansage. Top. Gehen wir zum Projekt eStore. Das bewegt Sie im Augenblick wahrscheinlich sehr, sehr stark. Das wurde europaweit ausgerollt. Erklären Sie das Projektprofil und den dadurch entstehenden Nutzen.
Das Projektprofil, ich meine, fangen ganz vorne an, oder? Eigentlich ist das Ganze entstanden aus der Situation, dass wir ein altes Kassensystem haben, das irgendwann einmal sozusagen auch Eigentümer gewechselt hat, und dann hat man gesagt, man muss sich mal aus dieser Situation einmal umsehen, etwas sozusagen einfach was Neues zu haben, weil es auch ein gewisses Risiko war, wie lange lebt die Firma noch und wie lange lebt die Software einfach noch. Wir haben uns dann für ein neues Produkt entschieden und dann das Projekt entsprechend aufgesetzt. Das war das erste Projekt, das wir wirklich von Beginn an international aufgesetzt haben. Das heißt, alle Länder waren im Boot, alle Länder haben ihre Requirements sozusagen einmal oder ihre bestehenden und ihre zukünftigen Requirements zusammengetragen und mit dieser Wunschliste haben wir dann auch die richtige Software gemeinsam ausgesucht und sind dann in das Projekt reingegangen und haben das von Beginn an so international aufgesetzt. Wie gesagt, das war wirklich das erste Projekt in dieser Vorgehensweise und sind dann eigentlich beim ersten Go Live oder beim ersten Piloten draufgekommen, dass das jetzt viel mehr werden kann als nur eine neue Software, sondern wir haben sofort ein wahnsinniges positives Feedback von den Kassierinnen und Kassierern bekommen. Das ist alles viel einfacher, das habe ich nach 5 Minuten begriffen, das ist alles viel schneller. Das heißt, wir haben unmittelbar eigentlich ein Business Value gesehen, oder? Also, und zwar aus zwei Perspektiven, oder? Der Mitarbeiter war eigentlich happy, weil er sagt, ja, das ist eigentlich ein cooles Tool, das ich da habe, oder? Und in Richtung Kunden bin ich schneller und kann besser servicieren und kann das Ganze einfacher machen. Und das ist dann einfach so weitergegangen, dass wir auch gesehen haben, dass wir gewisse Dinge auch in Richtung Kunden über das Kassensystem besser nutzen können. Also auch im Bereich Self-Checkout haben wir eine Eigenentwicklung jetzt umgesetzt, wo wir sagen, wir wollen den Kunden im Self-Checkout ein Frontend bieten, wo wir glauben, das ist für den Kunden das Richtige und nicht der Kassensoftwarehersteller hat das Gefühl, er weiß, was der Kunde will. Und diese Bausteine haben dann eben das ganze Thema weiter attraktiv gemacht. Und wir haben dann auch gesehen, dass es uns total viel hilft, diese internationale Zusammenarbeit und diese internationale, sage ich mal, Konsolidierung der Prozesse und Systeme zu unterstützen mit diesem sehr positiven Projekt. Und wir haben da auch sehr viel investiert in Kommunikation und auch ein bisschen Marketing etc. Der richtige Hammer aus meiner Sicht war jetzt eigentlich im Zusammenhang der App-Einführung. Diese App spielt ja ganz intensiv mit dem Kassensystem zusammen. Und hätten wir dieses Kassensystem heute in dieser modernen Technologie nicht zur Verfügung, dann hätten wir diese App nicht umsetzen können. Und das ist jetzt der nächste, sage ich, die nächste positive Welle, wo man sagen, das hat sich echt gelohnt, dieses Kassensystem umzusetzen. Wir reden hier von einem, kleinen zweistelligen Millionenbetrag oder gar nicht mehr so kleinen zweistelligen Millionenbetrag, den wir hier in dieses Kassensystem, wie Sie sagen, europaweit investieren. Aber wir sehen halt auch, dass das jetzt echt was bringt. Das heißt, diese ganzen Promotions, die wir in der App anbieten, dieser digitale Kassenbon etc., oder? Das sind alles Dinge, die wir ohne dem Kassensystem nicht anbieten können. Deswegen ist das Projekt, hat jetzt nochmal, sage ich mal, einen Push bekommen, weil die Länder jetzt sozusagen es eilig haben, das System zu bekommen, weil sie nur mit dem System dann auch Dinge wie die App umsetzen können.
Jetzt hängt die App mit dem Warenwirtschaftssystem zusammen, mit dem Bezahlsystem in den Märkten, in den Ländern. Wie schaut das überhaupt aus? Erklären Sie das wirklich einem wahren Laien, ja? Was muss ich im Trockenbetrieb vorher testen und machen, bevor ich das überhaupt einmal in einem der Asperg-Länder online geben kann oder in die Realität bringen kann?
Naja, das fängt ganz banal an. Das heißt, wir hätten jetzt wirklich im ICS-Office sein sollen. Also wir haben dort, glaube ich, drei große Säle mit Kassensystemen. Das heißt, wir haben diese Kassen alle und da reden wir nicht von einer Kasse im einen Land, sondern auch verschiedene, sage ich mal, technische Modelle, auch Lifecycle. Das heißt, da sind Kassen, die sind 4 Jahre alt oder dann Kassen, die sind neu. Also es ist eine sehr umfangreiche Geschichte und natürlich hochsensibel, weil das ist direkt beim Kunden und 1000 Mal pro Minute sozusagen. Also diese Dinge werden vorab extrem getestet. Also mal intern von Fachleuten, also nicht nur IT, sondern auch von Fachbereichen und von Leuten, die auch, ich sage mal, Erfahrung in diesem Testumfeld haben. Und das Vorgehen ist dann in weiterer Folge so, dass wir dann im Land eine Filiale pilotieren. Das ist dann meistens eine einfache Filiale, wo man sagen, das ist meistens auch in der Nähe der Zentrale, wo man sagt, ja, das ist jetzt, was dort macht man das. Das läuft dort dann, also wenn ich wirklich von einem Go-Live in einem Land rede, so sage ich mal 1 bis 3 Monate dort in der Filiale durchgespielt. Das geht dann nicht, da geht es dann nicht nur um den reinen Kassenprozess, sondern Sie müssen sich vorstellen, da geht es auch um die ganze Verbuchung im Hintergrund von, sage ich mal, Money Management und diese ganzen Dinge bis in die Finanzen rein. Also diese Prozesse werden alle extrem durchgetestet, also von vorne bis hinten. Und wenn das dann passt, oder dann geht das in den entsprechenden Rollout. Kommt jetzt eine Version und wir sind ja hier auch im Kassenbereich jetzt mittlerweile in dieser sogenannten agilen Vorgangsweise. Das heißt, wir haben alle 3 Monate eigentlich ein Update oder Upgrade, wenn Sie wollen, wo eben neue Funktionalität oder dort dann doch auch Verbesserungen reinkommen. Auch das wird extrem durchgetestet. Da ist sehr viel Automatismus schon mittlerweile drin. Also wir versuchen das automatisch zu testen, dass wir sagen, die gängigsten, sage ich mal, Cases werden einfach automatisch getestet. Auch hier ist das auch ein Thema der Geschwindigkeit. Also das würden Menschen in dieser Geschwindigkeit einfach nicht testen können. Also das ist eine Geschichte, wo man sagt, man startet das an und nächsten Tag in der Früh habe ich einfach die Ergebnisse und ich kann weiterarbeiten. Und das wird dann entsprechend freigegeben. Auch dieser Prozess ist dann gar nicht so unkomplex, also wir versuchen dann neue Lösungen in den Märkten immer nur auf 50% der Kassen auszurollen. Das heißt, wenn es ein Problem gibt, dann habe ich zumindest noch die alte Version, die funktioniert hat, zur Verfügung. In der Regel passiert das aber nicht, weil man eben im Vorfeld eher gute Qualität entsprechend hat. Ja. Eine riesen umfangreiche Geschichte, aber wenn das einmal eingespielt ist und auch hier, wie gesagt, ist es wichtig, die Prozesse gut zu haben, eine gute Dokumentation zu haben, ein gutes Team zu haben und natürlich auch möglichst viel zu automatisieren.
Okay, Sie haben vorher gesagt, Money Management, gehen wir zum Money, gehen wir zum Bezahlen. Das ist natürlich ein Riesenthema und da hätte ich gern Ihre Meinung dazu, oder die da Spar. Welche Art von Bezahlung wollen denn die Kundinnen? Welcher Art von Bezahlung geben Sie die größte Zukunft? Und ich habe gesehen, der durchaus erwachsene Herr Kranerbittel hat auf einmal gelacht wie ein kleiner Bub, ganz verschmitzt, wie er von seinen Kassensystemen da gesprochen hat, also von den Forschungs- und Laborbedingungen, die man da durchaus braucht. Gibt es vielleicht Bezahlarten? Ich rede jetzt, auf Flughäfen gibt es zum Beispiel schon Iris-Scans, von denen wir heute noch gar nichts wissen und Sie vielleicht längst schon dran forschen?
Also das ist auch so ein Thema, wo wir sagen, ja, wir beobachten das Thema, wir sehen das aber nicht so super heiß. Ich denke, das ist auch ein sehr sensibles Thema, wenn man jetzt gerade Österreich anschaut, ist also die Bereitschaft der Kunden, bargeldlos zu bezahlen, nicht 100%. Das heißt, wir sehen, so rund 50% der Kunden bezahlen gern noch bar im Geschäft und wollen auch bar bezahlen, oder die anderen bezahlen eben online oder per Karte oder per Handy etc. So richtig das und das ist, glaube ich, auch ein bisschen unser Thema, das wir haben. Oder wir versuchen es jeden Kunden irgendwie für jeden Kunden richtig zu machen. Und wir haben das auch bei den Selbstbedienungskassen gesehen. Du kannst das nicht machen in allen Märkten nur bargeldlos. Die Kunden wollen einfach. Und ich meine, jetzt kann man jetzt verstehen oder nicht verstehen, aber ich glaube, wir müssen einfach diese Individualität der Kunden zulassen und das auch stark berücksichtigen. Wie die Zukunft der Bezahlung ausschaut, ist aus meiner Sicht eine ganz wesentliche Geschichte, wer da mitzieht, oder? Ich glaube, wir brauchen Lösungen, die einfach generell verfügbar sind, oder? Wir haben also gesehen in der Vergangenheit, dass es, ich sage mal, viele so Nischenlösungen gab, die irgendwie umzusetzen waren, aber dann nicht für jeden Kunden bereitgestellt werden konnten, weil nur ein Bankinstitut zum Beispiel dahinter war, oder nur eine Handymarke, oder? Das sind alles so Limitatoren, oder wo ich sage, dann komme ich nicht an den Markt. Oder ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass wir Dinge finden, die für jeden Kunden einfach verfügbar sind, so wie die Spar-App, oder? Und ich das auch nutzen kann. ob wir dann in Zukunft vielleicht da auch über Sparsysteme irgendwas in Richtung Bezahlen machen, oder? Da denkt man natürlich drüber nach, oder? Wir haben halt Bezahlkarten bei Spar, die zu digitalisieren, ist natürlich etwas, das, über das wir nachdenken. Aber es ist ja nicht so, dass wir das super im Fokus haben.
Reden wir zum Schluss über den MINT-Menschen und Spar ICS als Arbeitgeberin. Technische Fachkräfte werden händeringend gesucht. Sie selbst sind seit Jahrzehnten beim Konzern, sind wahrscheinlich einen 40-Stunden-Job, hätten Sie gerne, er wird sich nicht immer ausgehen. Heute ist die Arbeitswelt eine andere geworden, die Erwartungswelt ist eine andere geworden. Gehen wir vielleicht einmal zum Typus eines MINT-Menschen, eines IT-Menschen, den Sie gerne im Konzern sehen, was der für Anforderungen erfüllen muss und was bieten Sie im Wettbewerb um die besten Talente, damit die Leute zu Ihnen in die Bichelfeldstraße kommen?
Jetzt fangen wir damit an, dass dieser MINT-Mensch bei uns unglaublich viele Facetten hat. Also wir haben, und das finde ich auch wieder das Schöne bei Spar, ja nicht, wir sind ja kein Softwarehaus, wo ich sage, ich habe 90% der Mitarbeiter sind Softwareentwickler, sondern wir haben eine unglaublich breite Palette an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Jobprofile, wenn Sie so möchten. Oder wenn wir also vom, ich sage mal, vom Projektmanager über Product Lead etc. bis hin zum Service Desk Mitarbeiter einfach diese ganze Palette anzubieten. Das heißt, wir haben eigentlich alles, was sie an IT Berufsprofilen haben, können Sie bei Spar, wenn Sie wollen, machen. Oder das ist auch eine Stärke von uns und das sehen wir auch, dass wir auch in Österreich, wir haben jetzt mittlerweile auch in der Nähe von Villach und in Wien Büros, dass wir genau aus dem Grund dort ganz gut Leute bekommen, weil wir einfach ein Angebot haben an verschiedenen Jobprofilen oder bis hin eigentlich zu IT-Controlling oder solche Dinge, oder? Und das heißt, wir haben da eine echte Breite dazu, oder? Und ich glaube, das kann man auch dann nicht so über den Kamm scheren, zu sagen, wie schaut denn dieser MINT-Mitarbeiter oder diese MINT-Mitarbeiterin aus, oder? Ich sage, im Bereich der Technologie habe ich vielleicht Leute, die sind stark auf Technologie fokussiert. Die kommen auch zu uns vielleicht weniger, weil sie wissen wollen, wie wir, weiß ich nicht, Obst, Gemüse verkaufen, sondern die wollen mit einer Technologie arbeiten. Auch da haben wir Angebote als Spar, wo ich sage, das ist wahrscheinlich österreichweit ganz weit vorn, wo man sagen, also wenn wir über KI und solche Sachen reden, oder das kann nicht jeder in Österreich tun, und Leute, die sagen, ich möchte einfach mit der modernsten Technologie arbeiten, für die haben wir einen attraktiven Platz. Dann gibt es die anderen, die sagen, ich möchte irgendwie, weiß ich nicht, ich möchte vielleicht auch für die Gesellschaft was beitragen, oder? Die sind dann vielleicht im Bereich Forecasting, wie kann ich die richtigen Produkte reinbringen? Oder andere sagen, ich möchte gerne beim Handel arbeiten. Und es gibt andere, die sagen, ich möchte einen sicheren Arbeitsplatz haben. Und dieses Angebot haben wir auch. Dazu kommt, dass wir international unterwegs sind, und zwar international aus meiner Sicht in einer komfortablen Welt. Also wir reden nicht von anderen Zeitzonen, wir reden von Ländern, die rund um Österreich sind. Also ich bin international, aber das wird mich persönlich vielleicht nicht so belasten. Und da gibt es unglaublich viele Facetten dazu. Und Sie haben es angesprochen, ja, 40 Stunden. Auch hier, glaube ich, gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Bewerber, die sagen, ja, wenn ich nicht mindestens 3 Tage Homeoffice habe und 6 Wochen Urlaub und freie Arbeitszeiten, dann komme ich gar nicht, oder? Es gibt aber andere, die sagen, ja, mir ist eigentlich wichtig, dass ich meine Karriere weiterentwickle, weil ich habe gewisse Vorstellungen, dass ich meine Familie entwickeln möchte oder mein Haus kaufen will etc. Und eigentlich möchte ich ein bisschen mehr arbeiten, damit ich mehr Geld verdiene. Und die müssen wir halt einfach alle adressieren. Und wir haben auch mittlerweile in ICS 4 Generationen, die komplett anders denken. Und ich glaube, das ist einfach die Kunst. Und dem stellen wir uns auch, und ich glaube, wir sind nicht unerfolgreich dabei, alle diese Dinge irgendwie zu adressieren. Wir werden nicht für jede Idee oder für jede Anforderung immer eine Antwort haben, und wir können nicht alles erfüllen. Aber insgesamt hätte ich jetzt das Gefühl, dass ich mit diesen ganzen Komponenten modernste Technologie, Internationalität, innovativ und auch sichere Arbeitsplätze und trotzdem, sage ich auch, Entwicklung in Richtung New Ways of Work etc., sehr gutes Angebot haben. Und das sehen wir auch, es kommen auch Leute zu uns.
Davon bin ich überzeugt, zumindest wenn ich hier in den weiten Spargründen mich umsehe. Da arbeiten viele Menschen, die scheinen sehr zufrieden zu sein und sie scheinen auch technologisch gut gerüstet zu sein. In diesem Sinne, danke, Herr Kranerbittel, dass Sie Zeit hatten. Sie sind heute eigentlich in einem Workshop. wie es für einen ITler gehört, im Pulli heute hier bei mir. Und wünsche Ihnen noch viel Glück für die Zukunft. Und ich glaube, wir hören uns bald wieder bei der Austria in Rom.
Herzlichen Dank, hat mich gefreut. Dankeschön.
Danke.